Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Follow the Rechtsstaat, dem Podcast der Zeitschrift Ping Privacy Germany. Wir sprechen auch heute wieder über aktuelle Fragen des Rechts, unseres Rechtsstaats und unserer Verfassung. Und zwar mit ganz besonderem Blick für das Thema Datenschutz. Und wir kündigen es schon an, in der nächsten Folge auch wieder etwas breiter Informationsfreiheit. Mein Name ist Stefan Brink, ich leite ein Digitalisierungsinstitut in Berlin. Und an meiner Seite sitzt Professor Nico Herting, Rechtsanwalt und Herausgeber der Ping. Hallo Nico.
Grüß dich Stefan.
Wir haben heute vier Themen vor und steigen mal direkt ein in einen, wie ich finde, sehr interessanten und gelungenen Artikel eines Wirtschaftshistorikers, der in der FAZ vom 25. August 2026 abgedruckt ist. Überschrift: Gegen KI-Sorgen hilft ein Blick in die Wirtschaftsgeschichte. Also ein bisschen von der Seite geschaut, jenseits des juristischen Pools, aber wie ich finde, sehr spannend. Autor dieses Beitrags ist Albrecht Ritschel. Er ist Wirtschaftshistoriker und lehrt seit 2007 an der London School of Economics Wirtschaftsgeschichte. Er war zuvor auch in Deutschland unterwegs, an der Humboldt-Uni in Berlin und an der Universität Zürich. Er untersucht die Frage, was ist eigentlich dran an diesen auch öffentlich und breit geradezu marketingmäßig geäußerten Sorgen über die Unberechenbarkeit und mögliche Schädlichkeit von KI, wenn sie denn nur losgelassen würde und möglicherweise, Stichpunkt Singularität, irgendwann fitter, schlauer, cleverer, schneller ist als der Mensch, mit seiner natürlichen Intelligenz drohen dann Gefahren. Und deswegen ja auch verbreitet übrigens interessanterweise eben gerade von den Entwicklern und Anbietern von KI immer wieder sorgenvolle Ausrufe, ob das wohl alles gut geht mit der KI und das geäußerte Bedürfnis, diese Entwicklung von KI zu lenken und zu leiten, Leitplanken einzuziehen. Er hat jetzt, der Professor Ritschel, hat sich mit wissenschaftlichen Untersuchungen beschäftigt, und zwar, und das macht es interessant, mit einem breiteren Blick. Er schaut auf die menschliche Geschichte und nicht sozusagen auf die letzten 5 oder 10 Jahre, sondern er schaut auf Auswirkungen, die Revolutionen im Wirtschaftssektor, insbesondere die industrielle Revolution im 19. Jahrhundert, welche Auswirkungen die gehabt haben. Also als im 19. Jahrhundert vorzugsweise und zuerst in England die Dampfmaschine eingesetzt wurde und als industrielle Arbeit immer stärker mechanisiert wurde. Und da sagt er, regt euch mal ab. Das war tatsächlich weit weniger revolutionär, als man denken konnte. Es war überhaupt nicht disruptiv, die Entwicklung in der ersten großen industriellen Revolution, sondern das war evolutionär. Das Wachstum explodierte jetzt nicht durch den Einsatz von Dampfmaschinen und die Neustrukturierung von Arbeit, sondern die Produktivität lag im Durchschnitt bei einem Zuwachs von 0,5% im Jahr. Und das wird so sein, seine Prognose im Bereich der digitalen Revolution auch nicht anders sein. Da, lieber Nico, eine Bemerkung von ihm, die mir in letzter Zeit immer wieder über den Weg gelaufen ist, nämlich die Frage, werden wir wirklich produktiver durch die Digitalisierung? Und wo ist denn der Produktivitätsschub von der Digitalisierung allgemein, aber jetzt auch bei KI? Und da gibt es das hübsche Bonmot, dass man die Auswirkungen der Digitalisierung in allen Bereichen der Gesellschaft wiederfindet, nur nicht bei den wirtschaftlichen Produktivitätsziffern. Das kannst du ja sicher erklären, Nico, warum das so ist.
Nee, das passe ich mir nicht an. Ich bin ja kein Ökonom, bekanntlich. Das ist schon eine ganz interessante Perspektive, weil sie so überraschend ist. Ja, hätte man ja gar nicht gedacht, nicht? Wenn das so stimmt, wie er es schreibt. Wachstum 0,5% pro Jahr in den ersten 50 Jahren in Großbritannien nach Erfindung der Dampfmaschine. Da hätte man ja ganz anderes eigentlich vermutet oder erwartet. Kurz zu dem, das irritiert mich ja auch immer, wenn man dann diese, und darauf bezieht er sich ja auch hier, diese Warnrufe aus der KI-Branche hört. Also passt bloß auf, das Tier ist irgendwann nicht mehr zu zähmen. Da wird natürlich, das spielt natürlich auf eine Urangst des Menschen an. Ich bin kein Science-Fiction-Fan oder Experte, aber ich denke mal, die Science-Fiction-Literatur dürfte zahlreiche Beispiele genau für dieses hier auch kennen. Also die Urangst, dass der Mensch eines Tages es erleben muss, dass es Wesen gibt, die ihm überlegen sind und die ihn unterjochen. Ein bisschen beschleicht mich gelegentlich, also ich frage mich manchmal, warum kommen ausgerechnet aus der Industrie selbst dann immer mal wieder diese Warnrufe? Gelegentlich habe ich Marketingverdacht.
Jo.
Ja, weil das ist natürlich begleitet von dem Bild einer sich rapide entwickelnden Technologie, die also ungeahnte Fortschritte erst einmal bringt. Und das ist, passt natürlich genau auch in das Marketingbild, das wir haben.
Das kennen wir, Nico, von den guten alten Schaubuden, wo Boxkämpfe und Ähnliches angeboten wurde. Und der Anpreiser im Vorfeld sagte, dass der große Box-Champion also eine tolle rechte Gerade hätte. Und vor seiner Linken hat er selber Angst. Ja. Und so ähnlich ist das hier, dass die KI-Entwickler also mit den Augen rollen und sagen, uiuiui, ob das wohl gut geht.
Und Marketing und Dystopie sind ja sowieso immer jetzt schon in der Digitalisierung ein Zwillingspaar gewesen. Also diejenigen, die die Produkte einem verkauft haben, ja, vieles, was wir längst vergessen haben, ja, ich sag mal Second Life und jetzt das Metaversum, ja, das sind alles, also nur mal um so Stichpunkte zu nennen, die alle begleitet, deren Einführung dann alles begleitet war, auch von ganz großen Verheißungen. Und auf der anderen Seite hat man ja dann immer diejenigen, die also doch voller Angst und Sorge sind über einen gesellschaftlichen Niedergang, den diese Technologie bewirkt. Das gibt es bei neuen Technologien, glaube ich, in der Geschichte auch immer zu finden, dass das das auslösbunteste Beispiel ist. Das mit der Eisenbahn, wo man gedacht hat, über 30 Kilometer hält der Mensch nicht aus an Geschwindigkeit. Und die Dystopiker und die Marketingleute treffen sich immer in dem einen Punkt, nämlich in der maßlosen Überschätzung der eigenen oder Überzeichnung der Technologie, um die es gerade geht.
Nun sind die Auswirkungen der Digitalisierung ja tatsächlich in unserem Leben tagtäglich zu sehen. Ich komme aus der U-Bahn, bin hierher gefahren und habe mich mal umgeschaut. Von den 15 Menschen, die um mich herum saßen in der U-Bahn oder standen, hatten 12 tatsächlich ein Smartphone vor der Nase. Kommuniziert wurde gar nicht mehr. Und das macht natürlich was mit unseren Lebensbedingungen. Die Frage ist, wo denn jetzt der Produktivitätszuwachs geblieben ist, wo man den denn jetzt ablesen könnte, gerade in der schönen neuen digitalen Bürowelt. Die Frage stellt sich allerdings und ist, wenn ich es richtig sehe, noch nicht so richtig beantwortet. Unser lieber Professor Ritschel belässt es aber nicht bei dem Hinweis darauf, dass die früheren Revolutionen ja gar nicht so reingehauen haben, gar nicht so disruptiv waren, wie immer vermutet wurde. Und warum sollte dann die KI-Revolution disruptiv sein? Ich erinnere mich dann gestern, unser Bundeskanzler auf seinem Retreat im Brandenburgischen hat ja auch jedenfalls offiziell und staatlich zur Kenntnis gegeben, dass die KI-Revolution ja revolutionärer sei als alle bisherigen Wirtschaftsrevolutionen zusammen. Wie er darauf kommt, weiß ich nicht. Aber jedenfalls ist er auch schwer beeindruckt. Da stellt Ritschel die saubere, rationale Frage, warum sollte die denn schneller sein, die Revolution, als die früheren?
Kurze Zwischenbemerkung. Ja. Ich habe ja immer den Verdacht, dass der Mensch dazu neigt, Veränderungen, die in seiner eigenen Lebensspanne stattfinden, zu überschätzen. Und weil man sie nicht in Relation setzen kann zu früheren Entwicklungen. Wir können ja gar nicht irgendwie beurteilen, ob die industrielle Revolution oder der, hier, das spricht er ja auch an, der Eisenbahnboom des 19. Jahrhunderts, ob der also an Veränderungen vergleichbar war oder vielleicht sogar viel, viel, viel mehr Veränderungen im Leben der Menschen, die damals gelebt haben, gebracht haben, als heute. Das ist ja nicht messbar. Aber man hat natürlich können wir die selbst in unserer eigenen Lebensspanne erlebten Veränderungen viel, viel besser einordnen, als das der Fall ist. Und dann fällt mir immer meine Großmutter ein. Ich glaube, das habe ich in diesem Podcast schon einmal erzählt. Meine Großmutter, geboren 1905, ist 92 Jahre alt geworden, also bis 1997. Wenn ich mir überlege, was die alles in ihrem Leben an Veränderungen erlebt hat. Ja, da gab es noch keinen Autoverkehr im heutigen Sinne. Da gab es noch keine Waschmaschinen zu Hause. Da hat man mit Kohle noch geheizt und vieles, 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 vieles mehr. Also das ist, das muss man immer auch ein bisschen sehen. Deswegen sind solche Äußerungen unseres Kanzlers natürlich auch jetzt Ja, er ist Politiker, er darf sowas, aber sie sind natürlich in gewisser Weise laienhaft.
Ja, ja. Professor Ritschel stellt jetzt die Frage, was könnte denn die KI-Revolution von den früheren industriellen Revolutionen unterscheiden? Und er sagt, naja, die KI skaliert natürlich möglicherweise besser. Das ist eine reine Software und zumal, wenn sie aus der Cloud heraus betrieben wird, sind da natürlich sozusagen unbegrenzte Wachstumsraten vorstellbar. Aber er verweist darauf, dass die Wirtschaftswissenschaften, auch gerade die historischen Wirtschaftswissenschaften, in ihren Untersuchungen immer darauf gestoßen sind, dass es Bremsklötze für industrielle Entwicklung gibt, und zwar den Klotz der sogenannten vor- und nachgelagerten Industrie. Auch die KI findet nicht sozusagen, um mit Frau Merkel zu sprechen, im luftleeren Raum statt, sondern ist eingebettet in andere Themen und auch in knappe Ressourcenfragen. Und er sagt, zum Beispiel haben wir einen ganz offensichtlichen Mangel an Daten. Für das Training von KI wird unfassbar viel an Daten gebraucht. Und da sind wir offensichtlich schon an der Grenze dessen angelangt, was überhaupt an Datenfutter für die KI zur Verfügung stehen kann. Die letzten Entwicklungen und Sprünge der KI gehen nach Ritschel, was ich auch interessant fand, gar nicht darauf zurück, dass mehr Daten reingefüttert würden, sondern dass die KI sich nur längere Zeit fürs Nachdenken nehmen würde, also tatsächlich tiefer recherchieren würde, aber in einem begrenzten Datenbestand. Dieser Mangel an Daten würde die Entwicklung der KI wesentlich einschränken. Darüber hinaus ist uns bekannt, der Mangel an Energie. Der Zusatzbedarf für die KI-Entwicklung und Nutzung wird bis 2030 auf mindestens 100 Gigawatt geschätzt. Und dann müssten tatsächlich jetzt in den nächsten 3-4 Jahren etwa 100 Atomkraftwerke gebaut werden, nur um diesen Zusatzbedarf zu decken. Das ist offensichtlich ein Bremsklotz oder eine Hürde für die Verbreitung und Verbreitung der Nutzung von KI. Und schließlich gibt es einen Mangel an Kapital. Es ist schon sehr, sehr viel reingeflossen in den KI-Sektor, aber auch das ist begrenzt. Auch da sind wir wieder beim Bundeskanzler gelandet, der genau das beklagt, dass für die deutschen guten und klugen Ideen, die wir haben, zu wenig Venture-Capital da ist. Unterm Strich sagt Ritschel also, nehmt das mal nicht ganz so ernst mit der KI-Revolution. Da gibt es, selbst wenn sie sozusagen inhaltlich unbegrenzt skalieren könnte, doch genügend Bremsklötze, die dazu führen, dass letztlich die Entwicklung nicht disruptiv sein wird, sondern evolutionär. Und wenn am Ende ein halbes oder vielleicht sogar ein Prozentpunkt Produktivitätszuwachs im Jahr rauskommt, dann ist das schon viel. Fand ich spannend.
Ja, am interessantesten fand ich eigentlich den Gesichtspunkt der sogenannten Datenbremse, so nennt er das. Das führt er jetzt nicht sehr lange aus. Er ist ja auch jetzt vielleicht da nicht unbedingt der größte Experte dazu als Wirtschaftshistoriker. Aber da scheint mir doch was dran zu sein auch. Das leuchtet einem ja eigentlich ein, dass die Entwicklung der Sprachsysteme doch wahrscheinlich ein langsamerer Prozess ist, als das immer dargestellt worden ist. Dass wenn man ein bestimmtes Level erreicht hat, das kennen wir ja von anderen Technologien auch, nehmen wir mal unsere Smartphones, ja. Was war das für eine Sensation, als es 2007 das erste Smartphone gab? Wie großartig waren dann die weiteren Entwicklungsstufen auch, ja, wenn man von Produktverbesserung zu Produktverbesserung. Und wie klein sind die eigentlich heute nur noch, wenn man das mal sich so überlegt, nicht? Und dass das jetzt dann auch bei einem System der Fall ist, das von Daten lebt und das natürlich auch von, sagen wir, in anderen Kontexten, das ist ja ein Thema, was wir immer wieder haben im Urheberrecht bei den Prozessen, wo dann die Entwickler, die Anthropics und Co. immer nach Qualitätsdaten suchen, weil sie das ja nichts nützt, diese Systeme mit irgendwelchen Daten
zu füttern. Ja, schon gar nicht mit synthetischen.
Ja, und wo kommen die eigentlich her? Also deswegen habe ich schon, deswegen finde ich den Gedanken schon überzeugend, und wenn ich es so ein bisschen überlege, entspricht das eigentlich auch meiner Überzeugung, dass wir es mit einer Entwicklung zu tun haben, deren Geschwindigkeit oft überschätzt wird. Ja, auch wenn man sich anschaut, was Herbst 2023, das sind jetzt 3 Jahre, oder was 22, das weiß ich jetzt im Moment nicht, kam ChatGPT auf den Markt.
22
war es, ja, kam ChatGPT auf, also jetzt nochmals 4 Jahre. Und naja, natürlich funktionieren die heute, sind die halt heute nochmal viel, viel leistungsfähiger. Aber dass das jetzt eine explosive Entwicklung ist, das kann ich jedenfalls nicht feststellen.
Wir sind gespannt, wie es weitergeht und nehmen diesen Zwischenruf, auch kritischen Zwischenruf von Professor Pitschel, sehr gerne wahr. Apropos disruptive Entwicklung, um es ironisch anzufangen, der Omnibus. Fährt er noch? Er bewegt sich noch angeblich. Nein, das tut er auch tatsächlich. In Brüssel die Reformbemühungen zum Omnibus, also zur groß angelegten Reform nicht nur der Datenschutzgrundverordnung, sondern auch anderer Digitalrechtsakte der EU läuft, ist zum Teil noch schon weit fortgeschritten. Es gibt eine vorläufige Einigung zum Beispiel zur Reform der KI-Verordnung und Folgeänderungen auch im Datenschutzbereich. Andere Fragestellungen, gerade zur Datenschutzgrundverordnung, sind noch relativ offen und die Kommission verschiebt das doch erstaunlich weit nach hinten. Ursprünglich hieß es ja mal, das muss alles, Stichwort Omnibusverfahren, zackig gehen und bis spätestens April über die Bühne sein, damit es bis Juni im Parlament abgesegnet werden kann. Darüber redet natürlich keiner mehr, sondern wir reden jetzt davon, dass es wahrscheinlich 2026 nichts mehr wird, sondern eher im Frühjahr 2027.
Mit Sicherheit sogar, mit Sicherheit. Ja. Weil das hat natürlich die Kommission nicht in der Hand. Die Kommission ist ja dann erstmal außen vor, nachdem sie den Entwurf vorgelegt hat. Dann sind das Parlament und der Europäische Rat, also die europäischen Regierungen am Zuge. Und im Parlament sind die Dinge kompliziert. Ja. Im Parlament erstens ist dieser kleine Omnibus, ja, sagt ja auch, dass der nicht revolutionär ist und dass er nicht an die Fundamente des europäischen Datenschutzrechts geht. Trotzdem sind es zwei Ausschüsse im Europäischen Parlament, die damit befasst sind. Schon alleine die Entscheidung im Parlament, welche Ausschüsse in welcher Besetzung zuständig sind, dauert ewig. Weil da muss dann nicht nur die Ausschüsse müssen, dann man sich einigen, wer da zuständig ist, sondern dann muss man sich noch darüber einigen, wer der Berichterstatter und der sogenannte Schattenberichterstatter ist. So wie bisschen wie Regierung und Opposition mit dem Schatten. Wer das ist, und das ist wiederum dann im Europäischen Parlament ein kompliziertes Geflecht, eine komplizierte Arithmetik aus Parteien und Parteienbündnissen und Staaten.
Ja.
Ja, also das hat schon mal ewig gedauert, bis überhaupt klar war, wer denn da die zuständigen Personen sind. Und dann ist das ein langer Prozess. Und der ist längst nicht zu Ende geführt worden vor der parlamentarischen Sommerpause. Bis zur parlamentarischen Sommerpause war auch noch offen. Die endet jetzt im September. Aber bislang ist auch noch offen, ob das Parlament von der Kommission eine sogenannte Folgenabschätzung verlangt. Ich glaube, es ist nicht übertrieben zu sagen, diejenigen, die eher auf die Bremse treten, sind mit dem Argument gekommen, also da müsste erst mal eine Folgenabschätzung gemacht werden. Das verzögert, würde den Prozess nochmal erheblich verzögern. Ich habe keine aktuellen Informationen, ob sich diejenigen, die das gefordert haben, durchsetzen werden oder nicht. Und und dann müssen die beiden Ausschüsse müssen dann ihre Berichte erstmal erstatten und das muss mehrheitlich beschlossen werden und dann muss nochmal das Gesamtparlament rotieren. Das ist ausgeschlossen nach allen Berichten, die ich auch gehört habe, ist ausgeschlossen, dass das noch dieses Jahr geschieht. Dann der Europäische Rat. Das waren bis Ende Juni, da wechselt ja alle halbe Jahre der Vorsitz, waren die Zyprioten am Zuge. Die Zyprioten haben, da ist zwar vieles diskutiert und hat es auch punktuell Verständigungen gegeben, aber beschlossen ist im Rat auch immer nichts, bevor alles beschlossen ist. Und das ist nicht geschehen in der Ratsperiode. Jetzt liegt das beim irischen Ratsvorsitz schon seit zwei Monaten auch, Ende August ist es jetzt. Da ist ich habe jedenfalls nichts gehört, dass da bislang irgendetwas vorgelegt oder geschehen ist. Also auch da ist es völlig offen, ob die jetzt während der irischen Ratspräsidentschaft bis Ende des Jahres überhaupt eine Einigung erzielen werden oder nicht. Und wenn das Parlament sich geeinigt hat und wenn der Rat sich geeinigt hat, dann heißt das ja, dass Einigung heißt dann Änderungsvorschläge, Anträge, die sie wiederum machen gegenüber dem, was die Kommission vorgelegt hat, dann überhaupt erst beginnt der sogenannte Trilog, nämlich die Abstimmung zwischen den drei Beteiligten. Das wird mit Sicherheit halt auch erst 2027 geschehen. Langer Rede, kurzer Sinn, diese auch aus meiner Sicht doch eher harmlose Paket, wo man ja eher auch sehr ausgiebig mit befasst, wo man manches gut findet, manches weniger überzeugend findet. Das wird noch lange dauern und damit ist auch zugleich sicher, dass es keine DSGVO-Reform während dieser Zeit, dieser Kommission geben wird, weil die nächste Europawahl steht 2029 an und zwischen 2027 und 2029 wird nicht genug Zeit sein für eine große Reform. Das ist in Brüssel auch eigentlich einhellige Einschätzung.
Für Anfang 2027 ist ja die nächste Stufe in der Reform schon angekündigt worden. Das ist der Digital Fitness Check, der da durchgeführt werden soll, wo man dann sozusagen ein bisschen längerfristig denken wollte, wie denn die Datenschutzgrundverordnung neben den kleineren Änderungen im Omnibusverfahren denn auch grundlegend reformiert werden könnte. Die Tatsache, dass sich das jetzt schon überschneidet, dass man gar nicht sagen kann, wo denn jetzt sozusagen die kleineren Änderungen angedacht sind, zeigt schon, dass die für die große Linie wahrscheinlich wenig Zeit bleiben wird. Wir haben die Sommerpause genutzt, mein lieber Freund Peter Schanz und ich, und haben einfach mal alles...
Peter Schanz, bekannt aus einem der letzten Podcast-Folgen, wo ich mich über die Nachrichtendienste unterhalten habe.
Eben jener Peter Schanz, der jetzt lange Jahre unter der Ampel, unter Marco Buschmann im Justizministerium tätig war und jetzt wieder als Anwalt in Berlin unterwegs ist. Wir haben
jetzt wieder einen gescheiten Ruf hat, ja?
Ja, wie du meinst, lieber Herr Rechtsanwalt. Wir haben uns zusammengesetzt und einfach mal Resümee gezogen, was bisher auf dem Tisch liegt. Also welche Vorschläge der Kommission und welche Veränderungen daran vorgesehen sind, was man dazu sagen kann. Und haben dazu einen länglichen Artikel geschrieben in der ZFDR, jetzt gerade erschienen, 40 Seiten. Wer sich das antun will, viel Vergnügen. In der Sache zeichnen wir einfach nach, dass die Kommission lange gezögert hat, überhaupt die Grundverordnung anzufassen und jetzt einige nicht fundamentale Änderungsvorschläge gemacht hat. Einiges davon ist offensichtlich überflüssig, wenn es darum geht, Rechtsprechung des EuGH nachzuzeichnen. Naja, in Bezug auf Personenbezug von Daten und Ähnliches hatten wir hier auch im Podcast schon mehrfach besprochen. Anderes ist möglicherweise mit einer Entlastung verbunden, zum Beispiel die Reduzierung von Informationspflichten oder die Änderung bei den automatisierten Einzelentscheidungen. Ich fand besonders gut den Vorschlag zu zentralen Meldeportalen für Datenpannen. Hätten übrigens die Aufsichtsbehörden schon selber im Vorfeld managen können, aber wenn es jetzt sozusagen vom Gesetzgeber kommt, auch gut. Kritisch haben wir betrachtet die Einschränkung des Auskunftsrechts, die vorgenommen werden sollen. Artikel 15 Grundverordnung ist ja offensichtlich eine Baustelle und überfordert auch viele Verantwortliche. Wie viel man davon wegnehmen kann, ist angesichts der Garantie des Auskunftsrechts in der Grundrechtecharta allerdings nicht unumstritten. Und schließlich gibt es eine Neufassung der Cookie-Regelung, die von vielen Seiten als Fortschritt begrüßt wird. Es fehlen bestimmte Elemente, zum Beispiel eine Hersteller- oder Dienstleisterhaftung, die ja von der Grundverordnung ausgespart wurde. Das überschreitet aber sicherlich das, was man normalerweise in einem Omnibusverfahren machen kann. Das wäre was für die strategische, mittelfristige Änderung der Grundverordnung. Und zwei Themen haben wir nochmal ins Spiel gebracht. Ausbau des risikobasierten Ansatzes, der sollte tatsächlich in der Grundverordnung selbst, zum Beispiel in Artikel 5, verankert werden. Und ein Stein des Anstoßes ist natürlich seit Anbeginn der Grundverordnung 2016-2018 Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, ein Fremdkörper, ein wirklich nicht funktionierender Teil der Datenschutzgrundverordnung in Bezug auf sogenannte sensible Daten. Das haben wir alles mal zusammengefasst und mit einzelnen Bewertungen versehen. Am Ende, so heißt auch die Überschrift des Artikels, kommen wir zum Schluss, die Revolution ist abgesagt. Also es wird jetzt nichts Umstürzendes im Rahmen dieses Omnibusverfahrens noch passieren.
Ihr sprecht euch, und das teile ich durchaus wohlwollend, für die Vorschläge zu den Cookies aus. Mhm. Da, ich weiß nicht, ob ich in diesem Podcast schon mal Gelegenheit hatte, das zu berichten, ist es mir, also erstmal, was ist dort geplant? Erstens möchte man diese Treuhandlösungen, die ja auch von der Bundesdatenschutzbeauftragten sehr stark gepusht worden sind, möchte man nochmal auch in einer eigenen Vorschrift dort verankern. Und dann möchte man vor allen Dingen, das ist ein politischer Kompromiss, bei den Cookies mit personenbezogenen Daten möchte man die Regelung komplett in die DSGVO ziehen. Das ist, haben viele, wie auch beim DRV etwa, schon lange gefordert, das vollständig zu tun. und ist grundsätzlich vernünftig, weil es dann auch begleitet ist von einigen zusätzlichen Regelungen zu Fällen, wo jetzt nicht immer die Einwilligung geholt werden muss. Das würde sicherlich nicht die Cookie-Fenster beseitigen, aber sie ein bisschen ausdünnen. Und die Geschichte, die ich erzählen wollte, ist, dass ich kürzlich das Vergnügen hatte, bei einer Anhörung in Brüssel zu sein, wo diverse Lobbyvertreter saßen und zu meiner Überraschung ich feststellen musste, dass aus den Bereichen Werbung, Medien, Marketing, wo ich eigentlich erwartet hätte, dass man dort begeistert ist davon, dass man da ein bisschen herunterschraubt, dass man da überhaupt nicht begeistert war und eigentlich dafür plädierte, doch alles so zu lassen, wie es ist. Also in der Industrie, die eigentlich ja mit der Umsetzung der ganzen Vorgaben, die wir jetzt hinter den Cookie-Fenstern stehen, die wir alle kennen, befasst war, die wollen am liebsten jetzt irgendwie, nachdem sie einmal compliant geworden sind oder es zumindest meinen, compliant geworden zu sein, möchten nicht wieder neu losschrauben müssen. Das fand ich eine bemerkenswerte Entwicklung, wo man sich natürlich so ein bisschen fragt, ob der Horizont nicht ein bisschen über das Hier und Jetzt hinausgehen sollte und ein bisschen weitreichender sein soll und ob nicht eigentlich auch die Betreffenden nicht jetzt nur an die eigene Compliance, sondern auch an die Benutzerfreundlichkeit denken sollten.
Absolut. Gerade die großen Datenverarbeiter sind frustriert. Sie hatten ja viele, auch mitgliedstaatliche Regierungen dazu gebracht, auch die deutsche, sich kritisch zur Grundverordnung zu äußern und mehr Innovationsmöglichkeiten einzufordern. Genau diese Revolution bleibt aus. Ja, das kam noch nie wirklich bei der EU-Kommission an. Und selbst in den Beratungen innerhalb des Europarats, die man mitbekommt, des Europäischen Rats muss es heißen, sind die Positionen der Länderregierungen so eingefahren und so wenig innovationsfreundlich, dass man den Kopf schütteln kann. Also da haben wir offensichtlich keine klare Verbindung zwischen der politischen Leitung der Mitgliedstaaten und ihrer Mannschaften, die dann in Brüssel am Tisch sitzen und verhandeln. Nämlich die verteidigen die alten Strukturen der Datenschutzgrundverordnung häufig mit Zähnen und Klauen oder lassen allenfalls marginale Änderungen zu, die aber häufig eher eine Verkomplizierung sind, sodass die Initiatoren, die Mitinitiatoren dieser Reform jetzt sich mehr oder weniger frustriert abwenden und sagen, also wenn da sowas bei rauskommt, das brauchen wir nicht. Ja, dann bleiben wir lieber beim alten bisherigen Stand der schwierigen Datenschutzregelung.
Es ist wohl auszuschließen, das vielleicht noch zum Abschluss, es ist wohl auszuschließen, dass jetzt grundlegende Änderungen noch kommen, die nicht in dem Kommissionsvorschlag enthalten sind. Das ist ausgeschlossen. Das ist auch gar nicht so einfach für einen Europäischen Rat oder ein Parlament, das durchzusetzen, weil die Kommission immer die Herrin über den Entwurf bleibt. Wird nicht passieren, gibt es auch keine politische Dynamik, die in eine solche Richtung deutet. Sodass es letztlich eigentlich nur noch um die Frage geht, was bleibt von dem Omnibus am Ende übrig. Ja, das ist gut möglich, dass da theoretisch jedenfalls, dass da gar nichts von übrig bleibt, weil man sich nicht einigen kann. Ich sage nur E-Privacy-Verordnung. da haben wir das schon einmal erlebt, wie das so sein kann im Bereich des Datenrechts. Ja, das ist vielleicht nicht sehr wahrscheinlich, weil es tatsächlich Sachen gibt, glaube ich, wo man sich relativ einig ist, was zum Beispiel die Meldepflichten angeht, wo es ja nicht nur um die datenschutzrechtlichen Meldepflichten geht, sondern auch um die datensicherheitsrechtlichen Meldepflichten geht, für die ein einheitliches Portal beschaffen wird. Ich habe bisher hier eigentlich niemand gehört, der gesagt hat, das ist nicht vernünftig. Ja, also sowas wird wahrscheinlich schon übrig bleiben. Aber ob da noch so viel anderes übrig bleibt, wir wissen es nicht und werden es aber mit Sicherheit im Laufe des Jahres 2027, wenn nicht später, erfahren. Und jetzt sprechen wir über Kinder.
Jetzt sprechen wir über Kinder. Auch ein Thema, das jedenfalls aus meiner Sicht durchaus in die Reformüberlegungen zur Datenschutzgrundverordnung einbezogen werden sollte. Es geht um die Frage, wie denn Kinderdaten, insbesondere biometrische Kinderdaten, also nach Artikel 9 der Datenschutzgrundverordnung, im Kontext der KI-Nutzung, also als KI-Trainingsdaten oder in KI-gesteuerten Entscheidungsprozessen geschützt sind. Wie da der aktuelle Rechtsstand ist. Dazu hat mein Institut wieder für das Deutsche Kinderhilfswerk ein Gutachten geschrieben, das veröffentlicht ist und jetzt im Netz auch frei abrufbar ist. Und unsere Ergebnisse der Recherche und der Einordnung sind ernüchternd. Tatsächlich sind Daten von Kindern, obwohl das Schutzbedürfnis allgemein betont wird und ja auch zum Teil durchaus es ins Gesetz gefunden hat, Artikel 6.1f zum Beispiel wird auf Kinderschutzbedürfnisse besonders Bezug genommen, sind diese Daten aber weder nach der Datenschutzgrundverordnung noch nach dem DSA noch nach der KI-Verordnung systematisch und aus unserer Sicht ausreichend geschützt. Und das gilt auch für die besonders sensiblen Kinderdaten. Wenn es also darum geht, Daten von Kindern über deren Gesundheitszustand, über deren psychische Entwicklung zum Beispiel, in besonderer Weise aus der kommerziellen Verwertung herauszunehmen, dann schaut man ziemlich in die Röhre. Und unser Fazit in dem Bereich besteht darin, dass wenn der Gesetzgeber nicht ausdrücklich nochmal eingreift und vielleicht sogar explizit mit einer eigenen Verordnung zum Schutz und zur Befähigung von Kindern in der digitalen Welt eingreift und ernst macht mit dem Kinderschutz, dann wird das ein hinreichendes Schutzniveau nicht erreicht werden. Auch und gerade nicht im Bereich der KI-Nutzung solcher sensibler Kinderdaten. Insofern ist unsere Botschaft an das Deutsche Kinderhilfswerk leider keine gute oder keine befriedigende, sondern da muss wesentlich mehr geschehen, wenn wir unsere Kinder auch im Bereich künstlicher Intelligenz gut und sinnvoll schützen wollen.
So viel zum Thema Kinder und Kinderhilfswerk und auch so viel zum Thema DSGVO. Nun dann zum Abschluss noch ein Hinweis auf einen kleinen Beitrag, den ich geschrieben habe für die vierteljährlich im Kohlhammer Verlag erscheinende Publikation Weiterdenken, die mich gebeten hatten, gefragt hatten, ob ich denen etwas schreiben möchte. Und ich habe etwas geschrieben zur Versammlungsfreiheit. Wir haben hier vereinzelt über die Versammlungsfreiheit, wie auch im Podcast schon gesprochen. Und wir haben viel, viel mehr gesprochen und insgesamt auch spricht man zurzeit viel, viel mehr über Meinungsfreiheit. Ja, das wird man doch wohl noch sagen dürfen. Nicht? Mhm. Etwa das großartige Buch von Rune Steinke, was wir hier auch schon einmal diskutiert haben. Und über die Tendenzen, Meinungsäußerungen als Gefahr zu sehen und nicht als einfach Grundvoraussetzung einer freiheitlichen Gesellschaft. Darüber haben wir verschiedentlich hier gesprochen. Nicht nur wir, das ist ein Thema, was viel behandelt wird. Mir ist aufgefallen, dass wenig gesprochen wird über die Versammlungsfreiheit. Dass es aber viele, viele Konflikte gibt um die Versammlungsfreiheit. Und das ist nicht zuletzt, aber gar nicht ausschließlich der Fall im Zusammenhang mit Demonstrationen, in denen es um den Gaza-Krieg, den Gaza-Konflikt geht, wo dann, aber da ging es mir eigentlich auch nur um das Beispiel, weniger um die Parole selbst, also dieser, glaube ich, vielen geläufiger Satz from the river to the sea, der immer wieder Anlass bietet, Versammlungen zu verbieten und eigentlich nur vereinzelt auch die Gerichte schon befasst hat und die Gerichte überwiegend, die Verwaltungsgerichte dort überwiegend eher versammlungskritisch dann an solche dann dort herangehen. Und da ist mir aufgefallen, dass es jedenfalls aus den letzten 10 Jahren eigentlich keine großen Entscheidungen mehr zum Versammlungsfreiheit aus Karlsruhe gibt.
Und das ist eigentlich erstaunlich, wenn man sich die Struktur der beiden Grundrechte anschaut. Artikel 5 wurde ja, hast du schon gesagt, Nico, traditionell auch in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts sehr stark betont, manche sagen sogar überhöht, als schlechthin konstituierend für unsere freiheitliche Ordnung. Artikel 8 führt demgegenüber jedenfalls aktuell ein relatives Schattendasein. Und das ist deswegen überraschend, weil es ja im Kern durchaus nicht nur Bezüge, sondern geradezu Überlagerungen gibt von Artikel 5 und Artikel 8. Das Bundesverfassungsgericht hat es in seinem Burgdorf-Beschluss 1985 sehr schön gesagt, dass es bei Demonstrationen ja um die gemeinsame körperliche Sichtbarmachung von Überzeugungen ginge und damit die Brücke zu Artikel 5 geschlagen. und Artikel 8 zwar nicht als schlechthin, aber doch immerhin als konstituierend für die freiheitliche Ordnung bezeichnet. Deswegen müsste eigentlich, würde man erwarten, das Bundesverfassungsgericht gerade auch eine starke Lanze für Artikel 8 brechen. Das haben wir jetzt mit dem Nachdruck in der letzten Zeit nicht gehört, aber sicher ist, dass es auch im Rahmen der Versammlungsfreiheit natürlich zulässig ist, zugespitzte Meinungen zu äußern, provokative Meinungen zu äußern. Also wirklich an die Grenzen zu gehen und sie vielleicht sogar vereinzelt zu überschreiten. Jedenfalls wird umgekehrt ein sehr großes Maß an Toleranz von all denjenigen verlangt, die anderer Meinung sind oder schon das Thema einer Demonstration oder Versammlung für problematisch oder sogar für eine Gefährdung der öffentlichen Sicherheit halten. Aber das spiegelt sich so nicht wider, auch gerade in der Rechtsprechung der Fachgerichte. Du hast zwei Entscheidungen zitiert. Eine Entscheidung des Sächsischen Oberverwaltungsgerichts segnet es zum Beispiel ab, dass von den Veranstaltern einer Versammlung, einer Demonstration gefordert wird, dass sie sich von der Hamas zu distanzieren habe, wo man nur sagt, wo steht das denn bitte schön im Grundgesetz, dass die Wahrnehmung von Grundrechten von irgendwelchen vorab erfolgenden Grundsatzerklärungen abhängig gemacht werden könnte. Wie kommt man denn auf das schmale Brett, solche Auflagen zum Beispiel durchgehen zu lassen? Das Bundesverfassungsgericht hatte mal eine klarere Positionen, wo solche Verbote und Auflagen von Versammlungen wirklich nur als Ultima Ratio vorkommen dürfen, wenn es tatsächliche Anhaltspunkte dafür gibt, dass mit hinreichender Wahrscheinlichkeit eine konkrete Gefahr für die öffentliche Sicherheit eintritt, und hat das also versucht, möglichst da möglichst hohe Hürden zu bauen. Aber
dann ist auch immer die Auflage ist auch immer erstmal das Vorrangige, und nur wenn eine Auflage nicht geeignet ist, um die drohende Gefahr, etwa Begehung von Straftaten, wobei das ja auch gar nicht so ist, dass das strafbar ist, from the river to the sea zu sagen, sondern es ist da sehr auf den Kontext an, aber das ist jetzt ein Meinungsfreiheitsthema. Und also nur wenn die Auflage nicht geeignet ist, der Gefahr Herr zu werden, nur dann gibt es das, dann gibt es ein Versammlungsverbot als Ultima Ratio dann auch zulässig. Und da sind die Gerichte ziemlich schnell dabei. Die Sachsen haben hier zum Beispiel gesagt, sich überlegt, ob es nicht eigentlich das mildere Mittel ist, wäre diese Parole, das Skandieren dieser Parole zu verbieten. Ja, oder die, beziehungsweise die unter ein anderes Motto zu stellen. Und dann heißt es schlanke Hand, ich zitiere, frei von Ermessensfehlern geht die Antragsrede und die Versammlungsbehörde davon aus, dass vielmehr damit zu rechnen wäre, dass die Teilnehmer trotz eines gegebenenfalls verfügten Verwendungsverbots im Rahmen der Versammlung des Versammlungsmottos skandieren oder anderweitig verwenden würden. Ja, das reicht dann schon also aus. Mhm. Ja, und da ist es ja auch so, und das ist die Brockdorf-Entscheidung, da ging es nämlich genau auch da auch um das Verbot als Ultima Ratio. Das ist so, dass, also wenn man jetzt mal nicht die Frage stellt, ist das überhaupt verboten, from the river to the sea zu sagen, wenn man das mal kurz unterstellt, das sei verboten, dann ist es auch so, da ist erstmal die Polizei am Zug. Das heißt, die ist dann verpflichtet, die Auflagen durchzusetzen.
So ist es. Und dann im Zweifelsfall auch diejenigen, die zum Beispiel Straftaten aus der Versammlung heraus begehen würden, von der Versammlung zu trennen. Mhm. Und die übrigen 95% der Versammlungsteilnehmer, die sich nicht rechtswidrig benehmen, weiter von ihrem Grundrecht Gebrauch machen zu lassen. Das ist, geht in den Verwaltungsabläufen der Versammlungsbehörden dann offensichtlich manchmal unter, nach dem Motto, wenn einer die Parole ruft, wird die Versammlung beendet.
Das ist genau die Brockdorf-Entscheidung, der Brockdorf-Fall. Brockdorf, jetzt kommt der abgedroschene Satz für die Jüngeren unserer Zuhörerinnen und Zuhörer, 1985 ist, also 40 Jahre ist die Entscheidung alt, da ging es um Demonstrationen gegen ein geplantes, und dann später auch gebautes Kernkraftwerk. Und da ging es um eine Untersagung, weil es die Erwartung gab, dass dort radikale Kräfte, also Gewalt ausüben werden gegen Polizei oder auch Sachbeschädigung. Und darauf stützte sich das Verbot der Versammlung, um die es dort ging. Und da hat das Bundesverfassungsgericht damals Also klipp und klar gesagt, erstmal muss eine solche Erwartung durch tatsächliche Anhaltspunkte dann auch unterfüttert sein. Also das reicht nicht nur die gefühlte Erwartung. Und dann ist das Verbot hier die Ultima Ratio. Das ist nämlich auch breiten Raum ein in der Bruchdorf-Entscheidung, weil das vorrangige Mittel der Wahl ist die Auflage.
Ja.
Und das gerät zurzeit dann möglicherweise gelegentlich mal in Vergessenheit bei den Versammlungsbehörden. Die Versammlungsfreiheit wird immer dort gebraucht, wo es weh tut.
Ja.
Ja, also ja. Immer bei, also wenn irre, ich überspitze bewusst, sage jetzt nicht, dass Palästina-Demonstranten irre sind, das ist überhaupt nicht meine Meinung, aber wenn Sachen gesagt werden, die jedenfalls viele von uns irre, verrückt, anstößig,
empörend,
crazy finden, dann wird Versammlungsfreiheit gebraucht. Ja? Ja. Versammlungsfreiheit wird nicht gebraucht, wenn Menschen aus einer, ja, wenn es einen Anschlag gegeben hat hier beim CSD zuletzt und anschließend gehen die Menschen tief bewegt auf die Straße und drücken ihre Trauer, ihre Sorge, ihre Empörung aus. Da ist Versammlungsfreiheit nicht gefragt, weil da gibt es diesen Konflikt nicht.
Ja. Es unterfällt natürlich dem Schutz der Versammlungsfreiheit und der Meinungsfreiheit, das ist überhaupt keine Frage, aber es ist wie immer, ja, Grundrechte werden tatsächlich in Konfliktsituationen gebraucht. Der brave Bürger, der bei sich zu Hause auf dem Sofa sitzt, der hat den Schutz der Grundrechte halt nicht so wahnsinnig nötig, wie jemand, der sich in den Wind stellt, hier auf die Straße stellt und Meinungen verbreitet, die gerade nicht mehrheitsfähig oder der mehrheitlich veröffentlichten Meinung entsprechen. Wir werden uns umgekehrt, glaube ich, in der nächsten Zeit auch immer wieder mit Demonstrationen beschäftigen müssen, die tatsächlich von Mehrheiten getragen sind. Wir haben am 6. September eine interessante Landtagswahl vor uns. Und ich bin auch gespannt auf die Reaktionen, auch von allen Seiten, wie mit den Ergebnissen umgegangen wird. Und auch da wird sich wieder das Thema stellen, dass Versammlungsfreiheit in Konfliktsituationen wirklich auch ein schützenswertes Gut ist, das nicht hinter der Meinungsfreiheit zurückstehen sollte.
Ja, und mehr haben wir heute nicht im Angebot, ne?
Das hat ja wohl gereicht, Nico.
Das reicht. Okay, dann herzlichen Dank an alle, die uns bis hierher zugehört haben. Und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Das war Follow the Rechtsstaat. Schaltet auch ein bei der nächsten Folge und abonniert.